Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, herzlich willkommen und ich würde sagen, lasst uns über Politik reden.
Nach der Wahl ist vor der Wahl.
Das gilt in Deutschland eigentlich immer.
Ja, das könnte auch noch etwas sein, was ich dich zum Schluss heute fragen will. Aber was wir meinen nach der Wahl, also Bundestagswahl dieses Jahr, klar, weiß jeder, letztes Jahr Landtagswahl bzw. vorletztes und dann Legislatur. Nächstes Jahr hier in Hessen, unter anderem auch in Hessen, Kommunalwahl.
Genau, wir wollen die Europawahl und die Oberbürgermeisterwahl nicht vergessen, stimmt, die zwischenzeitlich noch stattgefunden haben. Aber ja, es stimmt. Also Kommunalwahl und dann haben wir, wenn alles regulär läuft, tatsächlich mal 2,5 Jahre Pause bis zur nächsten Landtagswahl, Oktober 28. Das ist sensationell. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann es das letzte Mal so eine lange Pause zwischen zwei Wahlen gab. Also jetzt immer aus der Wiesbadener und hessischen Perspektive. Natürlich in anderen Bundesländern sind ja Wahlen. Wir haben nächstes Jahr allein 5 Landtagswahlen.
Wenn alles regulär läuft, normal läuft, dann willst du doch hoffentlich nicht Subtext irgendwie so im Bund könnte das früher auseinanderfliegen oder so andeuten.
Wie kannst du nur auf einen solchen Gedanken?
Ich meine das irgendwie in diesen Zeiten an der einen oder anderen Stelle als Hypothese zu hören. Allerdings nicht von dir, das ist wahr.
Ja, ich glaub's auch nicht. Aber man hat schon Pferde vor der Apotheke und überhaupt, wenn man schon so viel erlebt, dass es jetzt weniges gibt, wofür ich so die Hand ins Feuer legen würde.
Kommunalwahl, also die findet im März nächsten Jahres hier in Hessen statt. 15.
Und 13. wäre Freitag. Freitag der 13. Kein gutes Omen.
Freitag an der Wahl ja auch nicht. Bist du abergläubisch, ehrlich?
Nein.
Nein, gut. Dann können wir das ja trotzdem so lassen.
Deswegen macht es Spaß, damit zu spielen.
Und
ich amüsiere mich auch immer, warum es in Flugzeugen keine 13. Sitzreihe gibt. Also ich hätte überhaupt keine Probleme, mich da reinzusetzen.
Ich glaube, es gibt auch Linien, die das inzwischen haben. Zumindest in den Hotels ist es mir aufgefallen, dass es dann irgendwie eine
13. Dass es mit dem 13. Stock gibt, ja.
Ja, das soll auch mal anders gewesen sein. Ja gut, wenn sich's nicht verkauft und da keiner sitzen will, dann lässt man sie halt weg.
Also wenn man mir das mit einem gewissen Rabatt anbieten würde, dann hätte ich kein Problem.
Okay.
Aber darüber wollten wir eigentlich heute nicht diskutieren.
Nein, die Politikerseele sieht überall dann den Deal und das Aushandeln. Nein, also die Kommunalwahl und was jetzt der konkrete Anlass ist, hat ja alles seinen Vorlauf. Es hat jetzt hier in der CDU Wiesbaden den Kreisparteitag gegeben, an dem das Wahlprogramm verabschiedet wurde. Auch die Stadtverordnetenliste oder die Wahlliste für die Stadtverordneten. Wahl. Und das ist halt natürlich für uns Anlass, weil da bist du ja auch involviert als stellvertretender Vorsitzender der Kreispartei hier, zum Anlass genommen, jetzt einfach dieses Thema nochmal aufzurufen.
Ja, das haben wir gedacht und wir wollen es aber auch so diskutieren, dass es auch Leute außerhalb Wiesbadens interessiert, weil Wiesbaden steht ja in vielerlei Hinsicht auch exemplarisch für die Herausforderungen, Fragen und Probleme, die es auch sonst in allen Kommunen und übrigens auch keineswegs nur in hessischen gibt.
Wer findet die Kommunalwahl wichtiger? Die Politiker oder die Bürger?
Naja, wenn wir rein nach der Wahlbeteiligung gehen, dann natürlich schon die Politiker, muss man ehrlicherweise sagen. Weil bei den Bürgerinnen und Bürgern sieht man schon eine klare Abstufung. Die sagen, Bundestagswahl ist mit Abstand das Wichtigste, da gehen sie alle hin. Landtagswahl, ja, mit gewissen Abstrichen. Kommunalwahl dann mit noch ein paar mehr Abstrichen. Ich muss allerdings sagen, die Europawahl. Und leider Gottes, vor allen Dingen diese Personalwahlen bei Oberbürgermeistern, Landräten und so weiter, die haben noch eine deutlich geringere Wahlbeteiligung. Also insofern kann man sagen, Bürger verstehen schon, dass Kommunalwahl wichtig ist. Auch wenn sie natürlich Bundestag und auch bis zum gewissen Grade Landtag noch wichtiger finden. Und was die Politikerinnen und Politiker anbetrifft, da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, die allermeisten von uns sind ja Kommunalpolitiker. Also die Leute, die wirklich, ich sag mal, Bundespolitik oder wie ich jetzt Landespolitik hauptamtlich betreiben, das ist ja eine kleine Minderheit. Aber wir haben ganz, ganz viele in der Partei, die wirklich auch mit Leidenschaft Kommunalpolitik betreiben und übrigens die allermeisten ehrenamtlich. Weil zum Beispiel auch Stadtverordneter zu sein, ist ja ein Ehrenamt, wo man zwar ja eine ganz nette, aber auch ehrlich gesagt im Verhältnis zum Zeitaufwand ziemlich bescheidene Aufwandsentschädigung bekommt. Also wegen des Geldes macht das keiner.
Und liegt es aber auch daran, dass einfach von der reinen Zahl her, also rein quantitativ natürlich, mehr Möglichkeiten besteht, sich kommunal wirklich aktiv politisch einzubringen? Weil in der Landesregierung und Fraktionen sind nun mal deutlich weniger Plätze und auf Bundesebene natürlich auch.
Natürlich, das spielt da sicherlich mit hinein. Man braucht einfach sehr viel mehr Menschen. Und man hat ja auch, also wir in Wiesbaden jetzt zum Glück nicht, aber es gibt ja durchaus auch schon genug Fälle, wo Kommunalverbände wirklich Schwierigkeiten haben, also die Listen zu besetzen mit Menschen, die dann auch ernsthaft mitarbeiten würden. Und deswegen ist natürlich auch die Kommunalpolitik typischerweise der Einstieg für Menschen, die sich für Politik interessieren, die fangen erstmal sozusagen unten an, fangen zum Ehrenamt an, kommen vielleicht in den Ortsbeirat, kommen dann vielleicht weiter ins Stadtparlament. Dann weist sich, wer davon wirklich vielleicht auch mal ein hauptamtliches Mandat anstrebt.
Was ist aus deiner Sicht die Rolle der Kommunen bei uns in der Demokratie?
Also wenn du jetzt gezielt fragst, das ist die Rolle der Kommunen bei uns in der Demokratie, würde ich sagen, sie sind die Keimzelle. Ne? Das ist so ein nette Phrase, die man gerne benutzt, aber es ist ja den wahren Kern, weil auf der kommunalen Ebene wird wirklich Demokratie eingeübt. Wenn wir ganz ehrlich sind, schon die Landeshauptstadt ist für viele weit weg, ist vielleicht nicht für die Wiesbadener und Wiesbadener, aber grundsätzlich. Und Bundespolitik ist noch viel weiter weg und von Europa wollen wir gar nicht anfangen zu reden. In der Kommunalpolitik erleben die Menschen wirklich ganz unmittelbar vor Ort, was Politik bewirkt oder auch nicht bewirkt. Und sie erleben auch, dass sie das bis zum gewissen Grade unmittelbar beeinflussen können. Und das ist, glaube ich, diese Erfahrung ist, glaube ich, unglaublich wichtig für die Demokratie. Aber die Kommunen haben darüber hinaus natürlich auch eine ganz wichtige Rolle innerhalb unseres Staatsaufbaus, weil wir haben ja in Artikel 28 Grundgesetz die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung. Und das ist so eine deutsche Tradition, also die kann man zurückverfolgen historisch bis, weiß ich, zur Zeit der Freien Reichsstädte oder so. Wir haben in Deutschland, anders als in anderen Ländern, wirklich eine jahrhundertelange Tradition von sehr selbstständigen kleinen Gemeinwesen, dörflichen Gemeinschaften, städtischen Gemeinwesen. Also das ist eigentlich das, in den Zeiten, als die Reichsgewalt ja im Prinzip kaum noch Einfluss hatte, waren das eigentlich die Einheiten wirklich, mit denen die Bürgerinnen und Bürger ganz unmittelbar gelebt haben und mit denen sie sich auch identifizieren konnten. Und das hat sich bei uns auch in die Neuzeit erhalten. Und deswegen, also während anderswo Kommunen mehr oder weniger ausführende Organe der Zentralregierung sind, haben sie bei uns wirklich was zu sagen und verfügen ja auch über eine ganze Menge Geld. Also sagen natürlich zu wenig für ihre Aufgaben, aber objektiv betrachtet haben sie einen ganz ordentlichen Anteil an staatlichen Geldern, die sie wirklich eigenverantwortlich verwalten. Und sogar ein eigenes Steuererfindungsrecht, wenn man an Grund- und Gewerbesteuer denkt.
Ich bin ein bisschen überrascht. Ich versuche gerade bei mir nachzugraben, ob ich persönlich, das ist natürlich nur dann meine kleine Welt, den Eindruck habe, dass ich Demokratie in der Kommune geübt habe.
Ja, also, bist du doch hoffentlich auch immer brav zur Kommunalwahl gegangen.
Nö, ich glaube nicht.
Würde ich sagen, ist aber in deiner Jugend auf jeden Fall was versäumt worden.
Das war ja auch nicht Hessen, wollen wir jetzt mal ein bisschen hier. Also als ich das erste Mal irgendwie so richtig das wahrgenommen habe, das war, als ich im Ministerium angefangen habe. Weil es plötzlich hieß, nee, das lieber nicht, weil wir sind ja vor der Wahl. Und Okay. Ich überlege, was hast du jetzt schon wieder nicht mitgekriegt? War doch erst, welche Wahl? Bis ich dann gecheckt habe, es ist die Kommunalwahl gemeint gewesen. Das ist ja alles, dann weiß ich nicht, ob das repräsentativ ist, sicherlich nicht für die Mehrheit, aber dass ich so ganz alleine bin, weiß ich nicht so ganz genau. Also nee, das spielte bei uns keine wirkliche Rolle.
Das zeigt, warum wir so Initiativen zur Demokratiebildung auch weiterhin brauchen. Und warum man beispielsweise in den Schulen, da sind wir jetzt sozusagen in unserem und auch deinem Herkunftsberitt, warum wir versuchen wirklich also schon die Kinder im Prinzip in der SV oder durch Beteiligung an Schulprojekten an so demokratische Aushandlungs- und Abstimmungsprozesse heranzuführen. Aber ich bleibe jetzt trotzdem mal bei unserer gemeinsamen Vergangenheit im Kultusministerium. Und da zum Beispiel gibt es ja auch diese klare Trennung, dass zwar das Land für die Lehrpläne und natürlich für die Lehrerinnen und Lehrer zuständig ist, also fürs Personal, aber die Schulen, also die Schulgebäude mit Unterhalt und allem drum und dran, einschließlich Hausmeister und Sekretärin, dass die ja von den Schulträgern betrieben werden. Die Schulträger sind typischerweise die Kommunen. Also bei uns jetzt nicht jede kleine Kommune, aber eben zumindest mal die Landkreise und die Städte und ein paar besondere Gemeinden. Erstens, da wird wieder richtig viel Geld bewegt, weil Schulbau kostet nun mal Geld. Und zweitens, das ist so etwas, wo man, also wenn man sich für Schule interessiert, wo Menschen das auch ganz unmittelbar erleben können. Weil, wenn wir jetzt mal Wiesbaden als Beispiel nehmen, ob jetzt hier meine Grundschule neu gebaut wird oder ob die jetzt statt der alten Turnhalle mal eine moderne Dreifelderhalle bekommt oder wie der Schulhof ausgestattet wird, mit welchen Spielgeräten für die Kinder und so weiter. Das ist alles städtische Angelegenheit. Und da kann man wirklich auch an seine Repräsentantinnen und Repräsentanten, also beispielsweise im Ortsbeirat oder in der Stadtverordnetenversammlung drangehen und sagen, also ich will, dass diese Schule, ne, was weiß ich, besser ausgestattet wird, eine neue Turnhalle bekommt und so weiter. Und ich wähle diejenigen, die mir eine Perspektive öffnen, dass das auch wirklich so geschehen kann. Das ist ein sehr viel unmittelbarerer Punkt, als wenn ich sage, naja, ich wähle jetzt auf der Landespolitik die Partei, von der ich glaube, dass sie die besseren Lehrpläne macht.
Kann ja auch alles sein, dass das, ich meine, ist das bei mir ja schon ein paar Tage her, war im letzten Jahrhundert, dass das heute anders ist. Trotzdem bin ich mir nicht so ganz sicher, ob da nicht doch die Politikerbrille das alles irgendwie als weiter verankert und bekannt annimmt, als es wirklich ist.
Ja, ist wahrscheinlich zu wenig bekannt, das würde ich nicht bestreiten. Aber deswegen sitzen wir auch gerade hier zusammen und reden darüber, wie wichtig Kommunalwahl
ist. Ein Bildungsauftrag, genau. Dann lass uns doch vielleicht mal das nehmen, was, würde ich jetzt mal unterstellen, mehr irgendwie auf dem Schirm haben, wie es halt im Bund funktioniert, mit Bundestag, und der wählt dann den Bundeskanzler. Was sind die entscheidenden Unterschiede oder vielleicht auch die entscheidenden Gemeinsamkeiten für die Art, wie halt die Spielregeln hier in der Kommune funktionieren?
Also jetzt könnte man natürlich richtig in die Details gehen und könnte über die vier unterschiedlichen Kommunalverfassungen reden, die es in Deutschland gibt. Da macht sich wieder unsere historische Tradition bemerkbar. Es gibt in Norddeutschland andere Traditionen als in Süddeutschland. Und Hessen ist mit seiner Magistratsverfassung ein Solitär, also wo ich jetzt selber gar nicht so ganz genau sagen kann, wo das eigentlich herkommt. Einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass in den allermeisten Kommunalverfassungen die Spitzenbeamten, also die Bürgermeister, Landräte, Oberbürgermeister, direkt vom Volk gewählt werden. Also nicht wie der Bundeskanzler vom Bundestag. Früher war das auch in Hessen mal so, da wurde auch der Oberbürgermeister vom Stadtparlament gewählt, aber das hat man schon vor langer Zeit geändert. Und das heißt, wir haben jetzt eigentlich hier zwei Legitimationsstränge. Das eine ist eben das Kommunalparlament, das wir jetzt am 15. März bestimmen, dass da von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird. Das andere ist mal mindestens der sogenannte Hauptverwaltungsbeamte, also da rede ich jetzt vom Bürgermeister, Oberbürgermeister, der direkt vom Volk gewählt wird. Und dann ist die Frage, was passiert mit den sogenannten Dezernenten, also quasi mit denen, die unterm Oberbürgermeister oder Bürgermeister hauptamtlich die Ämter führen, aus denen beispielsweise so eine Stadt besteht. Die werden dann wiederum typischerweise aber auch vom Stadtparlament gewählt. Also da nähert es sich dann dem Modell, was alle vom Bundestag und Bundesregierung kennen, an. Das ist zum Beispiel auch ein wesentlicher Unterschied. In der Bundesregierung ernennt der Bundeskanzler die Bundesministerinnen und Minister. Und das ist allein seine oder im Falle von Frau Merkel ihre Entscheidung. Und am Ende kann er oder sie sich auch nach Belieben entlassen. Das geht auf der kommunalen Ebene nicht. Also der Oberbürgermeister beispielsweise hier in Wiesbaden kann überhaupt keine Dezernenten ernennen, er kann auch keine entlassen, weil das ist Sache des Stadtparlaments. Er muss mit dem arbeiten, was ihm das Stadtparlament sozusagen in den Magistrat wählt. Und alles, was er tun kann, ist, er kann die Dezernate zuschneiden und halt dem einen diesen, dem anderen das zuordnen oder sich bestimmte Gebiete auch selber vorbehalten. Aber ja, das ist, er hat auf jeden Fall nicht diese, ich sage, unumschränkte Macht in Anführungszeichen in der Exekutive, wie sie der Bundeskanzler oder auch auf Landesebene der Ministerpräsident hat.
Warum werden Bürgermeister und Stadtparlament eigentlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewählt?
Also das ist nicht zwangsläufig. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben sie das mittlerweile synchronisiert, dass das alles zeitgleich gemacht wird. Deswegen gab es, wenn man sich erinnert, im September hatte man in Nordrhein-Westfalen ja Kommunalwahlen und da wurden gleichzeitig sämtliche Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte gewählt. Wir haben halt unterschiedliche Wahlperioden. Also bei uns sind die, ich bleibe jetzt mal beim Sammelbegriff, die Hauptverwaltungsbeamten ja für 6 Jahre gewählt, die Kommunalparlamente nur für 5. Und allein dadurch zieht sich das schon auseinander. Und dann haben wir eben auch nie die einzelnen Gemeinden synchronisiert, sodass mal diesen Sonntag 3 Bürgermeister hier und nächsten Sonntag 4 Bürgermeister dort gewählt werden. Und also für uns, aber das ist jetzt eine spezifisch hessische Sicht der Dinge, ist das eben auch der Gedanke, wir fokussieren wirklich in der jeweiligen Gemeinde auf diesen Termin, der nur und exklusiv für diese Gemeinde da ist. Und eben soll eben nicht im Getöse einer allgemeinen Wahl untergehen.
Du hast eben schon was dazu, zu dem Machtverhältnis, nenne ich das mal, zwischen Parlament, Bürgermeister, Dezernenten wählen und nicht ernennen, was gesagt. Da würde ich gerne noch mal weiter fragen, wenn jetzt eben die Wähler sich sagen, so, warum ist es jetzt wichtig, was genau kann ich mit meiner Stimme eigentlich entscheiden? Klar, wie das Parlament, das Stadtparlament zusammengesetzt ist. Und welche Macht liegt dahinter? Also der Vorschlag, dann das Wählen der Dezernenten, gibt es da auch dann wieder irgendwelche, weiß ich nicht, Verteilungsspiele oder nicht? Oder ist dann wirklich das so, die Fraktion, also von der Partei, dann die Fraktion im Stadtparlament, die halt am größten ist, darf auch am meisten Dezernenten zum Beispiel vorschlagen und die wählen die dann? Oder wie, was genau kann ich mit meiner Stimme dann eigentlich bestimmen?
Also zunächst einmal nein, die größte Fraktion kann auch gar keinen Dezernenten kriegen, zum Beispiel die Wiesbadener CDU. Wir sind die größte Fraktion im Stadtparlament, haben keinen einzigen Dezernenten, weil sich eine Koalition gegen uns gebildet hat. Unser sogenanntes Linksbündnis, wie wir das immer liebevoll nennen, in Wiesbaden. Und also es gibt Koalitionen, die im Prinzip auf Landes- oder Bundesebene auch, wobei die meistens ein bisschen lockerer sind als auf Landes- oder Bundesebene. Also es gibt auch teilweise bloße Kooperationsverhältnisse, wo man sich halt mal zusammenfindet, um beispielsweise eine Dezernentin oder einen Dezernenten zu wählen oder einen Haushalt zu verabschieden. Dann sind wir bei einem weiteren wesentlichen, einer weiteren wesentlichen Befugnis des Kommunalparlaments. Das Kommunalparlament hat wie alle anderen Parlamente auch die Haushaltshoheit, also ohne eine von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedenen Haushalt kann der Bürgermeister, der Oberbürgermeister jetzt in Wiesbaden auch nicht so viel machen. Also Dezernentenwahl, damit quasi Bildung des Magistrats, dann Haushalt, dann die sogenannten Satzungen, also das, was quasi die gemeindlichen Gesetze sind, wenn man so will. Das sind die drei ganz wesentlichen Befugnisse des Kommunalparlaments. Aber dann zum Beispiel auch, um eine der wesentlichen Entscheidungsbefugnisse auch der Kommune zu nehmen, Stadtentwicklung, also was soll aus meiner Stadt eigentlich werden, will ich ein zukünftiges Baugebiet ausweisen und dergleichen, also nämlich Bauplanungsrecht, die Bauleitpläne werden auch als Satzungen verabschiedet, jedenfalls die verbindlichen, die Bebauungspläne. Und das ist eben auch eine Hoheit. Das kann der Magistrat, kann der Oberbürgermeister nicht alleine entscheiden. Kann ich einfach sagen, ich hätte jetzt hier gerne ein neues Baugebiet, sondern das muss durchs Kommunalparlament.
Jetzt liegt mir so eine Frage auf der Zunge, die vielleicht böser klingt, als ich sie meine. Wenn diese Macht des Parlaments so groß ist und wir da Ehrenamtler haben, ist das nicht irgendwie ein Widerspruch?
Ja, kann man so sehen. Das ist auch wirklich eine zeitaufwendige Geschichte. Also Stadtverordneter in einer Stadt von der Größe Wiesbadens zu sein, das kostet richtig viel Zeit. Deswegen kann das auch gar nicht jeder machen. Und du stellst völlig zu Recht die Frage, die wird auch immer wieder aufgeworfen, ob nicht angesichts der Komplexität der Materie, mit der man da zu tun hat, angesichts des zeitlichen Aufwandes, den man da betreiben muss, ob man das nicht eigentlich hauptamtlich machen müsste. Vor allen Dingen, weil ja, ich sag mal, all die Leute, die in den Ämtern arbeiten, die im Prinzip für das Parlament arbeiten, aber die sind alle hauptamtlich unterwegs. Und die haben natürlich dadurch entsprechende Informationsvorsprünge, also Informationsvorsprünge, die Exekutive schon per Definition hat. Aber in diesem Fall eben auch einfach noch den Vorsprung, dass sie sich von morgens bis abends mit der Materie beschäftigen. Und die anderen eben, wie man so schön sagt, in Anführungszeichen Feierabendpolitiker sind. Wir versuchen das natürlich auszugleichen, insbesondere durch so eine Art Stab oder Geschäftsstelle, die beispielsweise den Fraktionen zugeordnet ist. Also wir haben eine recht gut besetzte Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus, wie die anderen Rathausfraktionen auch. Das wird auch aus städtischen Mitteln bezahlt, also dass hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den ehrenamtlichen Mitgliedern des Kommunalparlaments zuarbeiten. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, weil ohne das würde es in der Tat nicht funktionieren, könnte die Stadtverordneten ihrer Kontrollaufgabe niemals nachkommen. Wir haben halt, wie gesagt, diese Tradition, dass die kommt auch aus der kommunalen Selbstverwaltung, dass es eigentlich so eine Ehrenamt, eine Ehrenpflicht für Bürgerinnen und Bürger ist, sich für ihr Gemeinwesen zu engagieren. Und ich würde auch zögern, diese Tradition jetzt total zu kappen und zu sagen, wir machen jetzt auf der Kommunalebene lauter Hauptamtliche. In kleineren Gemeinden sehe ich auch keinen Grund dafür. In einer Stadt wie Wiesbaden oder wenn sie noch größer wird, ja, da könnte man die Frage stellen. Aber es wäre halt trotzdem ein Bruch mit einer eigentlich sehr guten Tradition, dass sich Bürgerinnen und Bürger für ihr Gemeinwesen engagieren. Und das vor allem auch, das kommt ja auch noch mit dazu, dass diejenigen, die diese politischen Entscheidungen als Repräsentanten des Volkes treffen, dass die auch noch irgendwo so eine Bodenhaftung haben sollten, also verwurzelt sein sollten. Und das ist halt, wenn man, ich sag mal, selber noch einen Beruf ausübt und irgendwo in der Gemeinde tätig ist, ist das vielleicht einfacher, als wenn man beispielsweise als Bundestagsabgeordneter, ich meine, da geht's auch einfach nicht mehr, wenn ich 20 Wochen im Jahr in Berlin im Bundestag sitzen muss, dann kann ich nicht nebenher noch sozusagen großartig einen zivilen Beruf ausüben, obwohl es ja einige gibt, die das machen, beispielsweise Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Aber das muss man einfach realistisch sehen, das ist einfach dann nur noch in sehr engen Grenzen möglich. Bei den Vertretern in den Kommunalparlamenten, da ist es möglich und es ist vor allem auch gewünscht, dass eben wirklich Menschen, die, ich sag mal, von 9 bis 4, ich sag mal, ein normales Leben wie alle anderen führen und arbeiten gehen und sich um alle Dinge kümmern, dann eben, deswegen Feierabendpolitiker, weil ich weiß, dass nicht jeder um 4 Uhr Feierabend hat, aber irgendwann müssen diese Sitzungen ja anfangen, die gehen ja auch meistens bis in die Nacht, die sich dann aber hinsetzen und sagen, so und jetzt verwende ich den Rest des Tages wirklich nicht auf Freizeit oder auf Familie, die Armen, sondern ich treffe Entscheidungen hier für meine Stadt, für meine Gemeinde, für meine Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Ich wollte gar nicht so sehr darauf hinaus, dass das kann ja nicht funktionieren und das muss man irgendwie ändern, sondern ich habe mich natürlich gefragt, wie kriegt man dann diese Fachkompetenz zusammen? Nicht deswegen sagte ich, das könnte man irgendwie böse verstehen, dass das böse gemeint ist, das ist gar nicht der Fall. Nur ich stelle mir dann vor, was da so alles entschieden wird, so wie du es beschrieben hast. Das muss man sich ja auch erstmal drauf schaffen, aber da hast du schon auch erklärt, wie das irgendwie nur gelingen kann und trotzdem noch eine echte Herausforderung ist.
Genau, also ich wollte auch wirklich ein bisschen Respekt. Ich sage, weil ich selber, also ich war 2-mal im Ortsbeirat, aber das kann man wirklich noch nebenbei machen. Aber wenn man in der Stadtverordnetenversammlung ist, was ich nie war, ich habe hohen Respekt, ich bitte auch wirklich alle hohen Respekt von den Leuten zu haben, die das machen, weil das eben nicht, wie jetzt in meinem Fall, ein Beruf ist, wo man klar hat, da hat man auch sein Auskommen und dann widmet man sich dem eben von morgens bis abends, sondern das sind Menschen, die permanent auf 2 Schultern tragen müssen, die immer so jonglieren müssen zwischen eben, ich sag mal, dem normalen Leben, das sie weiterführen, und dem politischen Leben. Und also ich sage immer hohen Respekt vor all denen, die das auf sich nehmen. Denn wie gesagt, es lohnt sich nicht wirklich. Also der finanzielle Ausgleich ist wirklich vernachlässigbar im Vergleich zu dem Zeitaufwand, den man da reinstecken muss.
Nun gibt es auch für diese Wahlen ein Wahlprogramm, damit der Bürger sich eben, wenn er denn überhaupt dahin findet, das ist ja auch immer so ein Thema bei uns in der Demokratie, dass Wahlprogramme irgendwie, zumindest hört man das ständig, dass die nicht gelesen werden. Ich glaube, da ist auch was dran, aber es gibt sie. Wie entsteht oder wie ist das von der CDU dieses Jahr entstanden? Ist das irgendwie anders gewesen als sonst und was weißt du so, wie entsteht das eigentlich?
Also ehrlich gesagt entsteht ein Wahlprogramm auf der kommunalen Ebene nicht sehr viel anders als auf der Landes- und Bundesebene. Nur dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist, die Leute zusammenzubringen. Man sammelt Ideen, jetzt auf kommunaler Ebene würde man sagen von den Stadtbezirksverbänden und Vereinigungen, also von den ganzen Untergliederungen, die man hat. Und dann setzt man, ich sag mal, seine Fachleute dran. Das sind natürlich dann typischerweise die Fachleute aus der existierenden Rathausfraktion. Also dann übernimmt beispielsweise der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, übernimmt es den verkehrspolitischen Teil des Wahlprogramms irgendwie zusammenzustellen und gesundheitspolitische Sprecher übernimmt es den gesundheitspolitischen Teil zusammenzustellen. Also man braucht immer jemanden, der für ein einzelnes Kapitel quasi die Federführung hat und der, wie gesagt, die ganzen Ideen einsammelt und dann entweder allein oder vielleicht auch im Team mit 2, 3 Leuten, die sich eben auch mit diesem Politikfeld intensiv beschäftigen, da halt mal einen Text zusammenschreibt. Und dann gibt es so eine Art Redaktionskomitee oben drüber, das dann alle diese einzelnen Kapitel zusammenbringt und dann schaut, dass das Ganze irgendwie ein Programm aus einem Guss wird und auch ein Programm, was sozusagen unter einem Claim steht, unter einer ganz bestimmten Devise. Und da hat natürlich, wie meistens, auch in, beispielsweise in diesem Jahr in Wiesbaden, unsere Fraktionsvorsitzende im Stadtparlament, die Daniela Georgi, die zentrale Rolle gespielt. Weil im Zweifel, sie kandidiert ja auch wieder als Spitzenkandidatin. Und damit ist es ja dann auch im Fall der Fälle ihre primäre Verantwortung, sich um die Umsetzung all dessen zu kümmern, was sie da aufgeschrieben hat.
Und für alle, die sich dafür interessieren, das ist jetzt veröffentlicht auf der Internetseite der CDU Wiesbaden.
Genau, der Gedanke des Wahlprogramms ist ja auch, normalerweise soll man das ja nicht von vorne bis hinten durchlesen. Ich glaube, da gibt es wirklich sehr wenige Menschen, die das tun. Aber man soll die Möglichkeit haben, nachzulesen. Wenn mich jetzt als Bürger beispielsweise interessiert, ich will jetzt wirklich wissen, jetzt nehmen wir mal einen der absoluten Aufreger der letzten Jahre in Wiesbaden. Ich will jetzt wissen, was sagt diese oder jene Partei zum Projekt einer Citybahn. Dann kann ich im Wahlprogramm das im Detail nachlesen, was da geplant ist. Aber natürlich wird das Wahlprogramm dann nur für Wahlkampfzwecke runtergebrochen, ich sag mal in Flyer, also Flugblätter oder kleine Prospekte. Jede Kandidatin, jeder Kandidat macht seinen eigenen kleinen Prospekt, wo er oder sie dann halt vielleicht 4, 5, 6 Punkte rauspickt, die ihm oder ihr besonders wichtig sind. Also, aber das kann man sozusagen als Teaser nehmen, dass man sagt, ach, dafür treten die ein. Okay, das will ich jetzt ein bisschen genauer wissen, dann schaue ich doch jetzt mal in das ausführliche Wahlprogramm.
Wo ist der Parteiunterschied auf Kommunalebene sehr klar erkennbar? Also auf Bundesebene, glaube ich, da können die meisten irgendwie sagen, ja, das ist so eher konservativ, CDU, sonst was. Aber auf Kommunalebene, alle wollen irgendwie, dass es eine lebenswerte Stadt ist, dass der Verkehr funktioniert, dass es sauber, sicher ist und attraktiv und dass wir uns alle wohlfühlen. Wo ist da der Unterschied? Oder ist es so, dass es irgendwie immer mehr verschwimmt?
Nein, es ist natürlich traditionell immer so, ideologische Unterschiede treten umso schärfer hervor, je höher ich unterwegs bin von der Ebene her. Also die Grundsatzfrage, wie halte ich es jetzt beispielsweise mit wirtschaftspolitischen Grundsätzen? Bin ich jetzt eher marktwirtschaftlich unterwegs oder glaube ich doch irgendwie mehr so an zentrale Planung sozialistischer Couleur? Das sind natürlich Dinge, das manifestiert sich auf der bundespolitischen Ebene halt in besonders klarer und scharfer Weise, weil da die Weltanschauung halt voll durchschlägt. Und auf der Landesebene ist das schon ein bisschen reduziert. Und auf der kommunalen Ebene ist es weiter reduziert und in der Ortsebene, also wenn wir beispielsweise hier in die einzelnen Dörfer gehen, da ist es oft so, dass die Parteien sich auch wirklich zusammenfinden und sagen, hey, also wir wollen jetzt einfach hier, keine Ahnung, zum Beispiel eine ordentliche Taktung vom öffentlichen Personennahverkehr, und da sind wir uns eigentlich alle drüber einig. Aber auf der Stadtebene, also wenn wir jetzt wieder so eine Stadt wie Wiesbaden nehmen, merkt man schon die deutlich unterschiedlichen Akzente. Also ja, wir können alle sagen, wir wollen eine lebenswerte Stadt. Aber dann gibt's eben die Partei, nehmen wir jetzt mal die Sozialdemokratie, die halt sagt, also lebenswert ist eine Stadt vor allem dann, wenn sie sich auch wirklich um die Schwächsten kümmert und genügend soziale Einrichtungen bereithält und Unterstützungsleistungen und so weiter. Oder man kann wie die Grünen sagen, also lebenswert ist für mich eine Stadt dann, wenn sie sich vor allem um die Natur kümmert, also was weiß ich, Bäume pflanzt, die Parks pflegt und möglichst viele Fußgängerzonen schafft. Ich vereinfache jetzt mal. Und die CDU würde wahrscheinlich sagen, so lebenswert ist eine Stadt dann, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mir auch abends und nachts auf den Straßen unterwegs sein, ich muss mir keine Gedanken machen und es liegt nicht an jeder Ecke der Müll herum. So könnte man das zum Beispiel zusammenbringen. Das könnte ich jetzt auch für Wirtschaft, für Stadtentwicklung durchdeklinieren oder für Verkehr. Klar, bin ich mehr für den Individualverkehr zu haben, also für Autos, oder will ich die Autos eigentlich aus der Stadt verbannen und sage, die sollen gefälligst alle mit dem Fahrrad oder mit dem Bus kommen oder zu Fuß gehen. Das sind dann schon, da merkt man dann schon, wo die einzelnen Parteien auch weltanschaulich herkommen.
Wie sind die Spielregeln, die Einflüsse, Dynamiken zwischen kommunaler Ebene, also wie die da ausgeht, welche Fraktion die größte ist, beziehungsweise welche dann auch eine Mehrheit in Kooperation oder Koalition bildet, mit Landesebene, Bundesebene lasse ich jetzt vielleicht mal weg, weil, oder spielt das, also gibt es da auch eine Dynamik zwischen Bund und Kommunen?
Also natürlich gibt es die auch zwischen Bundes- und kommunaler Ebene, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein sehr guter Impuls, dass du gesagt hast, fokussieren wir mal auf Landes- und kommunale Ebene. Und das kann man wirklich auch personifizieren. Weil wenn ich zum Beispiel in unseren Landtag gucke oder in unsere Landtagsfraktion, dann sind fast alle, die da sitzen, als Mitglieder des Hessischen Landtags, sind zugleich bei sich zu Hause Kommunalpolitiker, haben irgendwelche Ämter bei sich im Gemeindeparlament, im Kreistag oder wo auch immer, gibt ja auch ehrenamtliche Magistratsmitglieder. Und das merkt man ganz deutlich in den Diskussionen, die wir führen, dass die alle natürlich die kommunale Ebene immer mitdenken, weil das ist das, womit sie zu Hause auch permanent konfrontiert werden. Und deswegen zum Beispiel auch für mich als Finanzminister des Landes, also immer wenn ich mit Kommunalfinanzen zu tun habe, weiß ich, habe ich 51 Kolleginnen und Kollegen in der Landtagsfraktion im Kreuz, die alle ein sehr persönliches Interesse aus ihrer eigenen Kommune heraus an der Erneuerung der Kommunalfinanzen nehmen. Das trifft auf keinen anderen Bereich zu. Also kann ich mich beschäftigen mit was ich will, habe ich immer nur einen kleineren Ausschnitt der Fraktionen, die sich wirklich dafür interessieren. Aber wenn es um kommunale Ebene, also in diesem Falle kommunale Finanzen geht, dafür interessieren sich alle.
Aber da ist doch dann erstmal egal, ob jetzt die CDU in den einzelnen kommunalen Gremien die Mehrheit hat oder nicht.
Das ist, ja klar, das, also die interessieren sich alle, egal ob sie gerade jetzt zu Hause in der Regierung oder in der Opposition sind. Aber gut, natürlich hören wir in besonderer Weise immer auf diejenigen, die für uns dann auch Verantwortung tragen. Also was unsere Bürgermeister, Landräte, Oberbürgermeister sagen, das hat natürlich schon mal besonderes Gewicht.
Ist das die Hauptursache dafür, dass es für die Parteien so immens wichtig ist, ob sie in der Kommunalwahl gewinnen oder nicht? Weil ich versuche das jetzt natürlich ein bisschen schwarz-weiß rauszukitzeln, das, was du vorher beschrieben hast. Lebenswert, ja klar, man findet auch ein paar Unterschiede, ob nun Grün oder CDU oder so, aber grundsätzlich ist das ideologisch gar nicht ganz so deutlich im Unterschied wie jetzt auf Bundesebene. Deswegen versuche ich jetzt hier rauszukitzeln, warum ist es der Partei so wichtig? Weil es dann diese Verbindungen, Zusammenhänge, Informationsflüsse mit der Landesfraktion dann gibt?
Ja, oder ganz generell mit den höheren politischen Ebenen. Aber da muss man jetzt auch ehrlicherweise zwischen den Parteien differenzieren. Es gibt ja auch Parteien, die auf der kommunalen Ebene nicht so präsent sind oder jedenfalls nicht in der Fläche präsent sind. Und für die spielt die kommunale Ebene natürlich bei weitem nicht so diese Rolle. Das sind schon klassischerweise eben Union und SPD, die halt immer auch den Anspruch erheben, darum zu ringen, wer die stärkste Kraft in einer Kommune ist, die sich deswegen auch als Kommunalparteien definieren und die eben auch ganz, ganz viele Funktionsträger in ihren Reihen haben von der kommunalen Ebene, die natürlich dann ihre Interessen, also als Kommunalpolitiker, auch entsprechend artikulieren. Das ist in den kleineren Parteien nicht so ausgeprägt, weil die einfach nicht so viele kommunale Vertreterinnen und Vertreter haben.
Also auch als so eine Art bestätigendes Stimmungsbarometer, wenn wir in der Kommune so stark sind, dann sind wir ja grundsätzlich
gut. Ja, aber es ist ja nicht unbedingt nur Bestätigung, also es geht auch in die andere Richtung.
Ja, ich meinte das jetzt positiv. Ja, aber ich versuche zu verstehen, warum, also ich habe den Eindruck, es ist immens wichtig und dann sind wir so ein bisschen bei einer Frage, die ich ganz früh gestellt habe, ist es der Politik wichtiger als dem Bürger, welche Mehrheitsverhältnisse es dann jeweils gibt?
Also sagen wir es mal so, die Zusammenhänge sind für uns vielleicht klarer. Wir haben uns eben darüber unterhalten, können die Bürgerinnen und Bürger das eigentlich so genau auseinanderhalten, diese Ebenen? Ja, in vielen Bereichen nicht. Obwohl ich zum Beispiel, ich komme auf unseren Schulbereich zurück, also das ist schon bei allen, die sich irgendwie als Eltern oder so damit beschäftigen, eingesunken, dass wenn also im Schulgebäude die Heizung leckt, dass man sich dann an die Stadt wenden muss und wenn man irgendwie sich über Unterrichtsausfall beklagen muss, dass dann irgendwie das Land zuständig ist. Also das wissen erstaunlich viele Menschen. Das ist natürlich von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Aber für die Wahrnehmung, glaube ich, der Bürgerinnen und Bürger, ob jetzt ein Staat, ein Gemeinwesen funktioniert oder nicht, ist das, was vor Ort passiert, eigentlich ganz entscheidend. Wie gesagt, wenn eben im Schulgebäude die Heizung leckt und die Straßen voller Schlaglöcher sind und man das Gefühl hat, an jeder Ecke liegt der Müll herum, dann hat man einfach das Gefühl, in einem verwahrlosten Gemeinwesen zu leben. Und das mögen die Menschen normalerweise nicht. Aber das sind alles Punkte, die auf der kommunalen Ebene entschieden und umgesetzt werden müssen. Die aber natürlich nach oben durchschlagen. Wenn die Menschen das Gefühl haben, ich lebe in einem verwahrlosten Gemeinwesen, dann werden sie das auch in der Land- und Bundestagswahl entsprechend zum Ausdruck bringen.
Was ich am Anfang so ein bisschen angedeutet habe, ich wollte dich zum Schluss fragen, was du davon hältst, die Idee, die immer mal wieder aufploppt. Derzeit habe ich sie auch ein paar Mal gehört, aber mehr in eher so allgemeinen Diskussionen, Talkshows und so weiter, diese ganzen Wahlen, die es so gibt, in einem Jahr stattfinden zu lassen. Alle. Was hältst du davon?
Es hat wie alle solche Sachen halt zwei Seiten. Und du musst dich für eine entscheiden. Und da kann man jetzt lange darüber diskutieren, welche Vor- und welche Nachteile gravierender sind. Der große Vorteil wäre natürlich, wenn man alle Wahlen in einem Jahr konzentriert. Man kriegt halt wirklich lange wahlfreie Perioden dazwischen. Und man kann wirklich sagen, da kann die Politik sich auch mal in Ruhe auf das konzentrieren, was sie wirklich in der Sache bewegen will, ohne eben immer gleich darauf zu schielen, mein Gott, nee, pass mal auf, in 4 Monaten ist jetzt wieder Kommunalwahl, müssen wir jetzt Acht geben, dass wir dies oder jenes vielleicht nicht so machen. Und danach, ach du lieber Gott, da kommt jetzt ja schon die Landtagswahl, da müssen wir jetzt auch aufpassen. Das würde natürlich wegfallen. Man würde wirklich sagen, okay, ich habe jetzt 4 oder 5 Jahre. Und da kann ich jetzt also wirklich durchziehen und über die nächste Wahl mache ich mir dann eben in 3 oder 4 Jahren Gedanken. Aber das, was ich gerade eben als Vorteil beschrieben habe, hat natürlich gleichzeitig auch einen gravierenden Nachteil. Es bedeutet dann eben auch wirklich, dass es für die Bürgerinnen und Bürger keine Möglichkeit gibt, in der Zwischenzeit Veränderungen herbeizuführen, vielleicht in der Zwischenzeit auch valide Signale an die Politik zu senden, nach dem Motto, wir wollen dies oder jenes anders haben, das passt uns nicht und wir möchten ein anderes Vorgehen sehen. Und natürlich konzentriert sich dann auch alles auf dieses eine Jahr, auf diese eine Wahlentscheidung. Das heißt, alle arbeiten nur noch darauf zu. Und jetzt wissen wir halt alle auch, wie sehr Wahlen auch von kurzfristigen Ausschlägen oder von gerade kurz davor passierenden Ereignissen bestimmt werden. Und das kann dann durchaus sein, dass aufgrund, ich sag mal, eines solchen disruptiven Ereignisses eine Wahl plötzlich ganz anders ausgeht, als sie ein halbes Jahr vorher ausgegangen wäre oder auch ein halbes Jahr später ausgeht. Aber dann kommt man 5 Jahre nicht mehr dran an dieses Ergebnis. Und das ist also, wie gesagt, die Stabilität erkauft man sich dann natürlich auch mit einer gewissen temporären Versteinerung der politischen Landschaft. Jetzt kannst du dir aussuchen, was du besser findest.
Ich weiß gar nicht, ob ich mir das aussuchen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Also diese Vorstellung, dass dann das, was wir gerade erleben, alles fokussiert auf ein Jahr irgendwie gebündelt stattfindet, dann finde ich dieses Jahr einfach eine Horrorvorstellung. Ja, weil also diese ganze Aufgeregtheit, diese ganzen Diskussionen, wo man dann irgendwann sagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich verstehe den Impuls und die Sehnsucht, weil im Moment wir das so oder seit ein paar Jahren oder so wahrnehmen, immer irgendwie ist was gelähmt, weil Politik eben sich in dem Zwang sieht, halt auf die nächste Wahl irgendwie vorzubereiten und man immer irgendwie ausgenockt ist oder nicht handlungsfähig oder sich nicht traut und in unserer Zeit halt. Ich verstehe diese Sehnsucht, aber wie gesagt, ich finde das einfach unerträglich als Gedanken, dass das alles nicht nachlässt, nicht gelöst ist, sondern sich dann auf ein Jahr konzentriert. Aber irre.
Ich würde dem Ergebnis zustimmen. Also man kann vielleicht über eine gewisse Bündelung reden. Also müssen 5 Landtagswahlen in einem Jahr an 5 verschiedenen Daten stattfinden? Oder macht man, wäre ein bisschen das amerikanische Modell, sozusagen jedem Jahr einen Wahltag und sagt, an dem Tag wählen wir alles, was in diesem Jahr zu wählen ist. Das könnte man als mögliche Zwischenlösung ja auch mal avisieren.
Also ich danke dir. Wir danken fürs Einschalten, Zuhören. Wir freuen uns über alle Feedbacks, die es so gibt.
Und sagen ansonsten einfach mal Tschüss bis zum nächsten Mal und dann geht es auch wieder um ein nicht kommunalpolitisches Thema.
Eine gute Zeit.